Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Martin Stürmer kommt aus Frankfurt. Er ist Biochemiker, er ist Virologe und er ist in diesen Tagen ein außerordentlich gefragter Gesprächspartner. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Herr Stürmer, die aktuelle Corona-Meldung, nicht wirklich überraschend. Es gibt in Baden-Württemberg eine erste Infektion, dazu auch eine erste Infektion in NRW. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, wie Sie es sagen, nicht wirklich überraschend, weil gerade spätestens als die Meldung in Italien mit dem doch jetzt inzwischen sehr massiven Ausbruch gekommen ist, und Italien liegt ja nicht ganz so weit weg wie China, war das jetzt nicht überraschend, dass wir die ersten Fälle auch in Deutschland haben. Ja.
Und in Italien gibt es auch, stand gestern jedenfalls, neue Meldungen, erstmals auf Sizilien ist dieser Virus aufgetreten in Florenz. Und es gibt, glaube ich, auch erste Verdachtsfälle in Südtirol.
Genau, es ist auch nicht überraschend. Man muss sich überlegen, dass ja bis letzte Woche die Norditalien überhaupt nicht als Risikogebiet für eine Coronavirus-Infektion, also für das neue Coronavirus, gegolten hat. Mhm. Insofern sind die, die sich berufsmäßig oder privat eben aufgehalten haben in dieser Gegend, sind natürlich zurückgereist in ihre Heimatstädte und haben sich ja überhaupt keine Gedanken gemacht, dass sie möglicherweise ein Virus in sich tragen, was sie weitergeben können.
In Teneriffa oder auf Teneriffa sind jetzt ein paar hundert deutsche Urlauber kaserniert worden in einem Hotel. Muss das sein?
Naja, wenn wir uns die Kreuzfahrtschiffe angucken, an denen ja ähnliche Situationen geherrscht haben, hat man ja gesehen, dass sich das in diesen Schiffen auch sehr, sehr weit verbreitet hat. Und wenn man nicht wirklich aufpasst und Leute wieder zurückgehen lässt, die nicht ordentlich getestet sind, kann das Virus eben entsprechend auch wieder weiter verbreitet werden. Insofern das Beste, was man tun kann, ja.
Wir beide sitzen jetzt hier an diesem Mittwochvormittag um inzwischen 10 Uhr und 14 Minuten vollkommen schutzlos. Wären wir ängstliche Menschen, würden wir hier sitzen mit Mundschutz beispielsweise?
Nein.
Nicht?
Nein, wir müssten nicht mit Mundschutz hier sitzen. Die Distanz, die wir zwischen uns haben, die reicht aus. Selbst wenn jetzt einer von uns beiden das Virus tragen würde, ist jetzt diese Entfernung eigentlich okay.
Also zwischen uns etwa 1 Meter Distanz.
1,5 Meter Distanz, genau.
Wir haben auch nichts desinfiziert, keine Tischplatte, keine Mikros, kein gar nichts.
Nur spätestens, wenn ich jetzt das erste Mal huste oder niese, dann sollten wir uns Gedanken machen. Dann sollte ich mir vielleicht die Hände waschen, Sie sich die Hände waschen. Und je nachdem, wie ich niese oder huste, wenn ich auf die Tischplatte natürlich niese oder huste und ich habe das Virus, dann hätten wir vielleicht ein Problem, müssten desinfizieren. Ja. Aber da gibt es ja Möglichkeiten, das zu vermeiden.
Ich habe Ihnen vor der Sendung, als wir uns das erste Mal gesehen haben, die Hand geschüttelt. Ja. War das möglicherweise deshalb eine schlechte Entscheidung, weil Sie dieses Virus nicht wissend bislang in sich tragen?
Ja, jetzt müssen wir uns überlegen, vielleicht, wenn wir eine Pause machen, mal kurz die Hände waschen. Wichtig ist, wenn man eben die Hände benutzt im öffentlichen Raum, also Hände geben in der Straßenbahn oder irgendwo was anfasst, nicht ins Gesicht gehen mit den Fingern. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, diesen Reflex zu unterbinden, permanent mit der Hand irgendwo ins Gesicht gehen zu müssen.
In diesem Studio, das ja eigentlich ein Fernsehstudio ist, in dem man diese kleine Radioenklave eingebaut hat, gibt es logischerweise kein Fenster, damit die Möglichkeit, Frischluft zuzuführen. Mit anderen Worten, es kommt alles über die Klimaanlage. Ja. Ein idealer Verbreiter von entsprechenden Viren auch?
Ja, durchaus in der Diskussion. Wir haben ja, das Kreuzfahrtschiff hatte ich ja schon mal erwähnt. Auch dort waren ja die Passagiere in ihren Kabinen mehr oder weniger eingeschlossen, will ich nicht sagen, aber durften relativ wenig raus. Trotzdem hat sich das Virus sehr gut verbreitet. Und auch klar, die Klimatisierung, die Klimaanlagen ist ein möglicher Verbreitungsweg.
Das Coronavirus, die WHO, spricht, glaube ich, nicht von einer Pandemie, sondern, Zitat, von einer Notlage von internationaler Tragweite.
Ja.
Was bedeutet diese Formulierung?
Das ist schön, ne? Das ist Behördendeutsch. Nein, also sie spricht, jetzt mal behaupten, noch nicht von einer Pandemie. Je nachdem, wie sich die Situation jetzt in Europa weiterentwickelt, wird die WHO nicht drum umkommen, das Ganze als Pandemie zu bezeichnen. Das hat letztendlich keine Auswirkungen auf die Erkrankung selber, auf die Sterblichkeit oder die Gefährlichkeit. Das Wort Pandemie beschreibt letztendlich nur das Ausbruchsgeschehen, was eben weltweit stattfindet. Insofern ist das eine reine Formulierung. Viel wichtiger war dieser Aufruf oder das Ausrufen des internationalen Gesundheitsnotstandes, weil dann die WHO in der Lage war, über länderübergreifend koordinative Maßnahmen zu empfehlen.
Das Ganze begann entweder im November oder im Dezember des vergangenen Jahres auf einem Wildtiermarkt im chinesischen Wuhan. Mhm. Was weiß man heute, ein knappes Vierteljahr später, über dieses Virus? Wie wirkt es? Wie kann man es beschreiben?
Ja, es ist ein Coronavirus, das ist klar. Das war relativ früh klar. Da haben die Kollegen in China sehr, sehr gute Arbeit geleistet, sehr schnell das Virus charakterisieren können und diese Informationen auch der Gemeinschaft, der Weltgemeinschaft zur Verfügung gestellt. So konnten wir sehr schnell einen Test entwickeln. Es sieht so aus, als ob das Virus seinen Ursprung bei Fledermäusen hat, weil da sind auch Viren gefunden, die dem Virus, das wir in den Menschen sehen, sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Ja. Aber die Fledermäuse sind wohl nicht auf dem Markt verkauft worden. Vermutlich gibt es noch einen Zwischenwirt, also ein Tier, was dazwischen gelagert ist. Das Gürteltier war ja mal im Verdacht. Die Schlange ist eher unwahrscheinlich, aber das Gürteltier kann durchaus da eine Rolle gespielt haben.
Inkubationszeit plus minus 2 Wochen?
Genau, also zwischen 2 und 14 Tagen. Es gibt Einzelfälle von 27 Tagen, aber da muss man vorsichtig sein, ob sich das bestätigt. Aber wir rechnen im Augenblick mit den 14 Tagen. Das ist das Maß, was auch für die Quarantäne entsprechend gesetzt wird. Ja.
Ein extrem hohes Ansteckungsrisiko. Warum ist dieses Risiko so hoch?
Das Virus vermehrt sich im Rachenraum. Und damit ist der Weg von innen nach außen relativ kurz. Und durch Husten bilden sich feine Tröpfchen, wo das Virus drin ist. Diese Tröpfchen können eben direkt auf ein, ja, wenn sie jetzt etwas näher dran wären, ich würde husten, auf sie übertragen werden. Aber ich kann diese Tröpfchen, die landen auch auf meiner Umgebung, eben auf Türklinken, Handläufen, Haltestangen in der Bahn und.
Der Verlauf ganz unterschiedlich, im Regelfall mild. Ja. Dazu kommt, mehr Männer als Frauen erkranken. Woran liegt das?
Das ist eine gute Frage, muss ich ehrlich gesagt gestehen, weiß ich nicht. Vielleicht sind wir Männer etwas geselliger, aber jetzt kriege ich Ärger mit den Frauen. Ich weiß, war nicht ganz so ernst gemeint. Nein, ich habe keine gute Erklärung dafür.
Was ist Kinder offensichtlich nicht, weil die im Regelfall ein sehr gut funktionierendes Immunsystem haben?
Ja, das sehen wir häufig, dass die Kinder viele Erkrankungen viel besser wegstecken, auch gerade Kinderkrankheiten. Das ist so grundsätzlich, dass die Kinder mit diesen Infektionen besser umgehen können als die Erwachsenen, werden nicht so häufig schwer krank.
Todesrate etwa 2%. Das bedeutet, 2% aller Menschen, die dieses Virus bekommen, werden daran sterben. Wie ist diese Zahl zu bewerten?
Im Augenblick mit Vorsicht. Das Problem ist, dass wir das auf den gemeldeten Fallzahlen berechnen. Wir vermuten, dass ja viel mehr Menschen mit dem Virus infiziert sind, die im Augenblick gar nicht gezählt werden. Also wir gehen davon aus, dass viel, viel mehr Menschen das Virus in sich tragen. Und wenn man dann letztendlich die Todesrate bestimmen würde, wird der Wert sicherlich sinken.
Wird die deutlich niedriger ausfallen. Ja. Viele Fragen der SWR1. Hörerinnen und Hörer sind inzwischen eingegangen. Fangen wir damit an, dass einem Hörer aufgefallen ist, dass Ärzte in China gestorben sind. Also keine alten und kranken Menschen, sondern Menschen, die im Beruf stehen, möglicherweise deshalb gestorben, weil die eine sehr viel höhere Ladung dieser Viren abbekommen haben als andere?
Ja, natürlich. Ich meine, wenn ich im Gesundheitssystem arbeite und ganz häufig kranke Menschen betreuen muss und wir haben ja sehr, sehr viele Fälle, sehr schwer kranke Fälle und ich denke, die Situation in Krankenhäusern sind nicht optimal, um die Patienten unter voll Schutzbedingungen zu behandeln. Insofern ist das definitiv der Fall, dass sie einfach viel häufiger Kontakt mit dem Erreger haben. Ja.
Hörer würden gerne wissen, ob sie zu oder abraten, davon in Schwimmbäder bzw. Saunen zu gehen?
Ich würde dem nicht abraten. Letztendlich sind die Umkleiden und auch die Räumlichkeiten unterliegen ja eh schon einem Hygiene- und Reinigungsplan, wenn der ordnungsgemäß eingehalten wird. Sollte eigentlich kein Bedenken bestehen. Für einen persönlich immer wieder die gleiche Aufforderung, Hände waschen, vernünftig Hände waschen, also nicht nur kurz Wasser drüber laufen lassen, mindestens 10 Sekunden Seife mit benutzen, optimalerweise den Desinfektionsmittelspender, danach die Hände ein bisschen einreiben, Gesichtskontakt mit den Händen vermeiden, dann ist das kein Problem.
Und dieses Händewaschen regelmäßig und vielleicht ein bisschen häufiger als üblich.
Ja, wir haben ja nicht nur das neue Coronavirus aktuell, wir haben ja auch noch die Grippewelle, andere Erkältungskrankheiten. Diese Maßnahmen schützen einen vor all diesen Erkrankungen.
Sind grippeschutzgeimpfte Menschen im Vorteil jetzt bei diesem Coronavirus?
Was ist die Infektion mit dem Coronavirus angeht, nein. Weil der Impfstoff oder die Grippeimpfung schützt nicht gegen das neue Coronavirus. Aber es hilft vielleicht bei der Unterscheidung der Falldefinition, wenn ich Grippe geimpft bin und dann Erkältungs- oder diese spezifischen Symptome aufweise, ist vielleicht eher die Wahrscheinlichkeit, wenn das Risikogebiet mit dazukommt, dass ich eben das neue Coronavirus habe.
Sind Schwangere oder Babys besonders gefährdet?
Von dem, was wir bis jetzt gehört haben, wohl nicht. Es scheint also da keine Probleme in der Schwangerschaft zusätzlich aufzutreten.
Sind Asthmatiker besonders gefährdet? Also lungengeschädigte Menschen?
Ja, definitiv. Wir reden ja davon, dass die Sterblichkeit deutlich steigt, wenn ich eine Grunderkrankung habe. Und gerade Asthma gehört ja mit zu den Lungenerkrankungen, dementsprechend ja.
Ganz viele Menschen wollen wissen, ob sie aktuell einen Bus oder eine Bahn besteigen sollen. Haben Sie da eine Empfehlung?
Ja, weiterhin unter den Bedingungen, die wir oder den Maßnahmen, die wir eben schon angedeutet haben, relativ häufig Hände waschen und entsprechend auch versuchen, Abstand zu halten von Menschen, die offensichtlich erkältet sind und entsprechend niesen und husten. Aber man kann natürlich aktuell weiterhin Bus und Bahn nutzen und tue ich ja auch.
Dann gibt es Menschen, die geplant haben, entweder nach Venedig, nach Mailand, nach Florenz, nach Siena oder nach Südtirol zu fahren, was sollen die jetzt machen?
Ja, es ist eine sehr gute Frage. Also man bewegt sich ja im Augenblick, gerade wenn man nach Norditalien fahren würde, in ein Risikogebiet. Und so wie ich die Italiener verstanden habe, sind die Grenzen zu. Also man kann jetzt nicht mehr ohne weiteres in die Risikoregion einreisen. Die anderen Regionen sind Einzelfälle, aber Einzelfälle heißt ja nicht, dass nicht dort auch das Virus schon unterschwellig in der Bevölkerung aktiv ist. Also wenn es möglich ist, würde ich diese Urlaube oder diese Reisen lassen.
Zu wie viel Prozent besteht Ihre Arbeit, Herr Stürmer, zwischenzeitlich aus dem Coronavirus?
Ist deutlich mehr geworden, natürlich. Ja. Man muss das schon in seinen alltäglichen Dienstplan mit einbringen. Ja, das ist natürlich ein hohes Interesse dran und es ist ja auch meine Intention, zu versuchen, zur Aufklärung möglichst beizutragen, auch ein bisschen zur Beruhigung, das alles in einen vernünftigen Kontext einzuschätzen. Ja.
Jetzt halten wir nochmal fest, das ist ein Virus, das offenkundig in den meisten Fällen jedenfalls längst nicht so aggressiv ist wie ein klassisches Influenza-Virus, korrekt soweit?
Schwierig zu vergleichen. Ich würde mich davor scheuen, es ist auf die Influenza zu beschränken, weil jede Grippewelle verläuft anders. Dieses Jahr haben wir eine relativ milde Welle. Insofern ist das Coronavirus, das neue, wohl von der Mortalität her aggressiver als die Influenza. Aber wir haben auch schon andere Grippewellen gehabt, wo wir deutlich höhere Sterberaten gehabt haben. Würde ich mich ein bisschen scheuen, das immer mit der Influenza zu vergleichen, weil die Influenza per se gibt es eigentlich nicht. Die sind jedes Jahr anders.
Unstrittig dieses hohe Infektionsrisiko. Sie haben es vorhin geschildert, weil die Viren gleich in den Rachenraum reingehen.
Weil die oben im Rachenraum sich vermehren und entsprechend den relativ kurzen Weg sozusagen zum Ausgang haben. Ja.
Es gibt faktisch, das ist die nüchterne Bestandsaufnahme, keine Medikamente gegen dieses Virus.
Keine spezifischen Medikamente, das ist korrekt. Es gibt Medikamente, die wir von anderen Erkrankungen her kennen, von der HIV-Erkrankung, von der Ebola-Erkrankung. Da gab es Medikamente, die getestet bzw. zugelassen sind für die Erreger, die auch eine Wirksamkeit gegen das neue Coronavirus zu haben scheinen. Gibt es einen sehr guten Kandidaten, der auch in China getestet wird?
Antibiotika sind sinnlos, solange sich da keine bakterielle Infektion draufgesetzt hat.
Antibiotika wirken nicht gegen Viren, dementsprechend als Ersttherapie nicht geeignet. Aber wenn Superinfektion, sprich ein Bakterium, setzt sich oben drauf, sind natürlich die Antibiotika da sehr wichtig.
Noch gibt es keine Impfung. Wie lange wird es dauern, bis es zuverlässig und gesichert und global eine Impfung geben wird?
Ja, das sind viele Punkte, die wir berücksichtigen müssen. Rein von der Entwicklung her würde ich schätzen, dass wir Juni, Juli vielleicht den ersten Impfstoffkandidaten zur Verfügung haben, der natürlich dann erstmal auch getestet werden muss, ob er wirklich effektiv wirkt. Und insofern müssen wir mal gucken, ob wir diesen Sommer den Impfstoff wirklich zur Verfügung haben. Schwierige Frage, aber... Ja,
dann ist noch die Frage, wo dieser Impfstoff auch eingesetzt werden kann, flächendeckend. Da ist es ja möglicherweise ein Unterschied, ob man ein funktionierendes Hochleistungsgesundheitssystem hat wie in Deutschland oder ob man in die Länder Afrikas beispielsweise geht.
Richtig, richtig. Das ist genau die Frage, die man sich stellen muss. Afrika ist natürlich hochgradig gefährdet aufgrund der schlecht entwickelten Gesundheitssysteme. Wenn dort so eine Epidemie durchlaufen würde, wäre das ziemlich dramatisch. Insofern muss man sich natürlich genau überlegen, wie viel Impfstoff hat man und wo setzt man ihn vernünftig ein. Ja.
Weiß man Stand heute, ob sich dieses Virus im Lauf der Tage und Wochen dramatisch verändert?
Dramatisch verändern würde ich jetzt mal nicht vermuten. Man hat noch keine Daten. Ich habe die ursprünglichen Sequenzen gesehen. Die sahen alle sehr, sehr ähnlich bis gleich aus. Aber von der Natur des Virus her ist die Veränderung ist da. Also das Virus wird sich verändern. Und insofern müssen wir da auch gucken, in welche Richtung das geht.
Die nächste Runde, Herr Stürmer, die ersten beiden Fragen kann man, glaube ich, relativ zügig und kurz beantworten. Mhm. Sollten wir flächendeckend in Deutschland Gesichtsmasken tragen?
Nein, definitiv nicht, weil die Gesichtsmaske schützt uns nicht, weil sie verleitet uns eher noch dazu, häufiger mit den Händen ins Gesicht zu gehen, um den Sitz der Maske zu überprüfen. Und damit ist das, was man eigentlich erzielen will, nicht gegeben. Der einzige Schutz, das noch, wenn ich selber schon krank bin, kann ich damit vermeiden, dass meine Tröpfchen durch die Gegend fliegen.
Ein Hörer hat ein Armband aus China bekommen und fragt, ob diese Verpackung ihm irgendwie gefährlich werden kann.
Nein, höchstwahrscheinlich nicht.
Gibt es einen Schnelltest? Nächste Frage in der Apotheke?
Nein. Speziallabore sind in der Lage, das zu testen, aber es gibt keinen Test in der Apotheke.
Ist absehbar, dass es irgendwann mal einen Schnelltest in der Apotheke geben wird?
Ich denke eher nicht.
Wir haben Mails bekommen von Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen ein geschwächtes Immunsystem haben, beispielsweise weil sie nierentransplantiert sind. Müssen die besonders vorsichtig sein?
Ja, das ist ja das, was wir vorhin erwähnt haben, eine Grunderkrankung vorliegt. Gerade jemand, der immunsupprimiert oder nach der Transplantation Immunsuppressiva nehmen muss, ist da sicherlich deutlich eher gefährdet. Ja.
Zwei Hörer haben sich gemeldet. Der eine ist aus Hongkong zurückgekommen, der andere aus China. Wie sollen die sich verhalten? Bislang keine Symptome, alles okay oder doch sicherheitshalber irgendwie mal in ein Krankenhaus gehen?
Nein, also erstmal auf jeden Fall versuchen, sich selbst ein bisschen zu disziplinieren, sprich nicht auf Großveranstaltungen zu gehen, möglichst wenig Kontakte mit anderen Menschen zu haben und sobald Symptome auftreten, das Telefon in die Hand nehmen, den Arzt informieren, Rücksprache halten, gegebenenfalls eben in ein Krankenhaus, aber eben vorbereitet, nicht einfach so, wenn ich Symptome habe, in die Notaufnahme marschieren oder in ein volles Wartezimmer, das wäre nicht gut.
Stichwort Großveranstaltungen, wie soll man sich da verhalten? Soll man noch in ein Fußballstadion gehen? Soll man noch in ein Kaufhaus gehen?
Ja. Ich denke, aktuell gibt es da keinen Grund, es nicht zu tun, außer wie gesagt, ich bin selber eine Person, die eben eine entsprechende Reiseanamnese hat. Also sprich, ich war in Italien, ich war in China. Wenn ich das gehabt habe, dann sollte ich selber für mich persönlich die Veranstaltung vermeiden. Aber grundsätzlich ist der Besuch in der aktuellen Lage von Großveranstaltungen sicherlich noch nicht problematisch.
Eine SWR1-Hörerin möchte wissen, ob sich möglicherweise dieses Virus auch in der Kleidung dann festsetzt, wenn man infiziert ist und beispielsweise so in die Armbeuge niest.
Ja, das Virus wird sicherlich eine gewisse Zeit eben auch auf der Kleidung, in den Tröpfchen weiter infektiös sein. Dementsprechend ist natürlich potenziell dauert die Stelle mögliche Übertragung, aber spätestens durch das Waschen ist die ganze Sache vom Tisch.
Wie ist es mit dem Leitungswasser? Nächste Frage. Kann da dieses Virus nicht?
Nein.
An der Türklinke, wenn das Virus sich da festgesetzt hat, wie lang bleibt es da lebens- und überlebensfähig?
Ja, wir haben ja Daten, eine Veröffentlichung gehört, bis zu 9 Tage. Das ist natürlich ein sehr, sehr langer Zeitraum. Ob das wirklich in dem Umfang noch infektiös ist, muss man sicherlich nochmal bestätigen. Aber natürlich ist es potenziell über mehrere Stunden bis Tage durchaus auch dort infektiös, ja.
Wenn man dieses Virus einmal in sich gehabt hat, die Geschichte ist gut ausgegangen, ist man dann dauerhaft und lebenslang resistent?
Das weiß man noch nicht. Man ist davon auszugehen, dass man zumindest gegen diesen Virusstamm eine gewisse Immunität hat über ein paar Jahre. Ob das eine lebenslange Immunität bedeutet und ob das auch eine Immunität gegen möglicherweise mutierte oder andere Coronaviren bedeutet, das wissen wir noch nicht.
China ist das Mutterland des Coronavirus. Die letzten Meldungen aus China besagen fast 80.000 Infizierte, mehr als 2.600 Tote. Zahlen, die aus Ihrer Sicht und Ihrer Einschätzung nach korrekt sind?
Ich würde die Fallzahlen als deutlich unterschätzt sehen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass jetzt aktuell wahrscheinlich nur die schwereren Fälle auffallen und leichte bis fast asymptomatische Fälle gar nicht gezählt werden, weil aufgrund der Masse der Patienten, die dort betreut werden müssen, diese einfach untergehen. Also ich denke, dass wir im Nachgang ganz andere Zahlen hören
werden. Was ist mit der Zahl der Toten? Glauben Sie auch, dass die in Wirklichkeit höher ist?
Da denke ich eher nicht, weil da wird man schon sehr genau nachschauen. Also ich vermute eher, dass die Zahl der Infizierten nach oben gehen wird und die Zahl der Toten relativ stabil bleiben wird.
Ich frage auch deshalb, weil China ist ein autoritäres, kommunistisches System und die Erfahrungen der Sowjetunion vor mehr als 30 Jahren im Zusammenhang mit Tschernobyl waren ja auch so, dass man die Welt über viele Tage versucht hat zu beruhigen, wo es nichts zu beruhigen gab.
Genau, ein sicherlich ganz, ganz berechtigter Punkt. Gefühlt würde ich jetzt sagen, dass ganz am Anfang, als es ganz frisch war, China versucht hat, das Ganze auf der stillen Flamme zu kochen, selbst damit fertig zu werden. Als es dann klar wurde, es wird schwierig, sind relativ schnell die Informationen auch verbreitet worden über das Virus. Und wir hatten relativ schnell dann auch die Möglichkeit, einen Test zu entwickeln, was natürlich sehr hilfreich ist, die wirklichen Fälle von Verdachtsfällen zu unterscheiden. Dann wiederum wurde zwischenzeitlich die Zählweise mehrfach geändert. Das trägt natürlich nicht dazu bei, den Zahlen zu vertrauen und dem Regime zu vertrauen.
Diese Totalisolierung und diese Totalüberwachung, wie sie in China praktiziert wird, ist die wirklich in diesem Ausmaß notwendig, Ihrer Einschätzung nach?
Naja, wenn wir es jetzt rein mal strikt aus der Seuchenhygiene betrachten und wirklich alles Menschliche, was dazu gehört, außer Acht lassen, ist natürlich die Quarantäne und das absolute Ausschalten von öffentlichem Leben die beste Möglichkeit, so eine Transmission irgendwie zu versuchen, in den Griff zu bekommen. Insofern war das natürlich Maßnahmen, die auch entsprechend von der WHO gewürdigt worden sind, die vielleicht dazu beigetragen haben, dass nicht ganz so viele Fälle in die Welt importiert worden sind, wie wir sie ja jetzt schon sehen.
In Italien gibt es jetzt auch, und da ist ja das Ausmaß dieser Corona-Geschichte deutlich geringer, in Italien gibt es jetzt auch Geisterstädte und Hamsterkäufe. Haben die Behörden da aus Ihrer Sicht richtig gehandelt oder haben sie überreagiert?
Naja, also im Prinzip das Vorbild von Wuhan, also Wuhan 2.0, jetzt von den Fallzahlen sicherlich noch deutlich niedriger. Auch hier wieder die Frage, ist das zu spät gewesen? Man kann den Behörden sicherlich keinen Vorwurf machen, weil diese Infektionen unterm Radar gelaufen sind und sehr, sehr schwierig zu erkennen sind. Natürlich sind die Maßnahmen sehr rigide. Sie werden hoffentlich dazu beitragen, dass wir eben nicht ganz so viele Fälle jetzt noch in die anderen Regionen in Europa importieren. Aber zu befürchten und wie wir sehen, es sind ja schon Fälle eben aus Italien in andere Regionen in Europa gewandert.
Selten haben wir in einer Leute-Sendung so viele Mails bekommen von SWR1 Hörerinnen und Hörer, die sich informieren wollen, zum einen, was es mit diesem Virus auf sich hat, zum anderen, wie sie sich auch selbst verhalten sollen. Ja. Also Stichwort Salat und Gemüse aus Italien, sollte man da auf irgendwas achten?
Ja gut, waschen wie immer, aber das ist unabhängig vom Coronavirus.
Hat damit nichts zu tun.
Nein.
Kleider aus China importiert, kann auch nichts passieren.
Nein.
Was ist mit dem Smartphone? Also wenn dieses Virus sich auf eine Türklinke setzt und dort bis zu 9 Tagen überlebensfähig ist, was ist dann mit dem Smartphone ähnlich?
Ja, ich ist natürlich auch in der Nähe meiner Atemluft. Wenn ich selber infiziert bin, kann ich natürlich auch auf meinem Smartphone Tröpfchen hinterlassen, Virus hinterlassen. Ja. Aber was mache ich mit meinem Smartphone? Gebe ich das grundsätzlich anderen Leuten wohl
eher
nicht?
Sollte man sowieso nicht machen.
Genau.
Ja, dafür ist es ja das eigene Smartphone.
Richtig. Also wenn man es bei sich behält, gut, ist das Virus drauf, aber gut. Normalerweise.
Über die Gefahr für Schwangere haben wir gesprochen. Wie ist es mit ungeborenem Kind? Kann man da eine verlässliche Aussage treffen?
Es gibt Fälle, wo Schwangere tatsächlich infiziert sind und möglicherweise auch das Neugeborene bei der Geburt angesteckt haben. Aber es sieht so aus, von dem, was ich bis jetzt gehört habe, dass es keine Signale gibt, dass Ungeborene oder Frühgeborene oder Geborene entsprechend gefährdet sind.
Wenn dieses Virus über Tiere, also beispielsweise über Fledermäuse, auf den Menschen übertragen wird, kann der Mensch dann umgekehrt auch auf sein Haustier dieses Virus übertragen auf den Hund oder auf die Katze, möchte eine Hörerin wissen?
Gibt es, soweit mir bekannt ist, gibt es da keine Möglichkeit, dass Katzen oder Hunde eben als Zwischenwirte in Frage kommen.
Es gibt große Firmen, also um in Stuttgart zu bleiben, Daimler, Bosch, Porsche, IBM. Es gibt auch ein großes Medienunternehmen wie den SWR. Was passiert da eigentlich, wenn sich rausstellt, da hat sich einer infiziert und der ist in dem jeweiligen Gebäude drin?
Ja, das ist sicherlich eine ganz, ganz spannende Frage. Streng genommen müsste man halt alle betroffenen Kontaktpersonen eben entsprechend quarantänisieren. Das heißt, letztlich die Person aus dem öffentlichen Betrieb rausnehmen, sie zu Hause lassen und je nachdem, wie viele Mitarbeiter es betrifft, kann das natürlich auch einen Betrieb deutlich einschränken.
Da werden dann 1000 Mitarbeiter, die keinerlei Symptome haben, nach Hause geschickt mit der Vorgabe, sie sollen sich 2 Wochen gemütlich vor den Fernseher setzen?
Das ist ja das Problem dieser Erkrankung, dass das Virus eben zum Zeitpunkt übertragbar ist, wo die Symptome sehr, sehr mild bis teilweise gar nicht vorhanden sind. Ja,
ja, und was machen Sie, wenn diese Leute sagen, sehe ich doch überhaupt nicht ein?
Ja, das ist, wenn das behördlich verordnet ist und die Personen sehen es nicht ein und verhalten sich trotzdem falsch, gehen außer Haus, verstoßen sie gegen das Infektionsschutzgesetz und das ist strafbar.
Das ist eindeutig juristisch geklärt. Ja, also wenn ich die Vorgabe habe, nach Hause und dann 2 Wochen zu Hause zu bleiben.
Wenn eine Gesundheitsbehörde eine häusliche Quarantäne anordnet, bin ich dazu verpflichtet, sie einzuhalten und das hat strafrechtliche Konsequenzen, wenn ich es nicht tue.
Kann ich nicht mehr in den Supermarkt gehen, mir eine Pizza holen, weil ich nichts mehr zu Hause habe?
Natürlich muss gewährleistet werden, dass ich mich weiterhin versorgen kann. Ich kann ja nicht erwarten, dass die Menschen zu Hause verhungern. Keiner von uns hat für 14 Tage Vorräte zu Hause, wenn es plötzlich heißt, du musst Hause bleiben. Natürlich muss das gewährleistet sein, aber ich kann nicht eigenständig entscheiden, ich gehe jetzt wieder raus und mache sonst was.
Eins noch zur Beruhigung in einem solchen Fall. Der Arbeitgeber muss, glaube ich, weiter bezahlen und er kann einen nicht kündigen.
Genau, entweder zahlt der Arbeitgeber oder eben halt entsprechend der Staat.
Ich habe gestern eine Statistik gelesen, Herr Stürmer, dass Frankfurt auf der Liste der am meisten gefährdeten Corona-Metropolen dieser Welt als erste deutsche Stadt auf Platz 28 rangiert. Ja. Wussten Sie das?
Das wusste ich tatsächlich nicht. Eine zweifelhafte Platzierung möglicherweise für alle Frankfurter. Aber nein, natürlich durch den internationalen Flughafen, durch die Messe, durch das Bankenwesen haben wir natürlich in Frankfurt relativ viel Verkehr.
Angenommen, es kommt in Deutschland richtig schlimm. Wie stetzen Sie unser Gesundheitssystem ein? Wie gut sind wir oder wären wir auf eine entsprechende Epidemie vorbereitet?
Ja, also wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem, da gibt es keinen Zweifel dran. Vielleicht nehmen wir die schwere Grippewelle von vor 2 Jahren mal zu Rate, wo wir bis zu 10 Millionen Arztbesuche gehabt haben. Da geht ein Gesundheitssystem natürlich an seine Grenzen. Und jetzt haben wir ein neues Virus, was in eine schon bestehende, nicht ganz so heftige Grippewelle und Erkältungswelle reingeht. Wenn wir massive Ausbrüche haben, müssen wir natürlich schauen, inwieweit Hausärzte, Krankenhäuser überhaupt in der Lage sind, diese Flut an Patienten zu schultern, zu meistern. Ich denke, da werden viele an ihre Grenzen stoßen. Und ich würde mir wünschen, dass von behördlicher Seite da viel getan wird, um die Ströme der Patienten vielleicht auch zu kanalisieren, dass eben nicht jeder zum Arzt rennt, sondern jedem klar ist, wie muss ich mich persönlich verhalten, wenn ich den Verdacht habe, Coronavirus infiziert zu sein.
Dann gibt es sicher Notfallpläne, aus denen hervorgeht, in welchem Umfang und ab welchem Zeitpunkt beispielsweise Kindergärten, Schulen geschlossen werden. Es Einschränkungen auch gibt im Bus- oder Bahnverkehr.
Aber definitiv gibt es die. Es gibt ja die sogenannten Pandemiepläne. Auch wenn wir noch nicht von einer Pandemie sprechen, sind die Notfallpläne sowohl von der Seite der Bundesländer als auch entsprechend von der Bundesregierung, die liegen vor. Die kann man auch nachlesen. Wir haben das Infektionsschutzgesetz, was eben im Prinzip die Verhaltensmaßnahmen regelt. Da haben wir natürlich von der Seite viel vorrätig und können das entsprechend auch umsetzen.
Dann gibt es Länder, die möglicherweise nicht so gut gerüstet sind. Ja. Was fällt Ihnen in diesem Zusammenhang mit dem Iran ein?
Ja, Iran ist natürlich auch wieder ein totalitärer Staat, in den wir nicht reinblicken können. Wenn ich mir die Fallzahlen angucke, befürchte ich, dass da ganz andere Zahlen im Raum stehen als das, was nach außen transportiert wird. Und entsprechend auch die Nachbarländer sind ja auch schon betroffen mit Einzelfällen. Also auch da ist ein Brandherd, nenne ich es jetzt mal, was Coronavirus-Infektionen angeht.
Medien berichten über dieses Virus. Es gibt quasi im Stundentakt neue Breaking News. muss man auch aufpassen, medial gesehen und jeder für sich auch als Bürger, dass man das trotzdem irgendwie noch richtig einordnet und nicht hysterisch und panisch wird?
Ja, es ist ganz schwierig. Natürlich ist die Flut an Informationen ist gegeben und da die sinnvollen Informationen auch für sich selber rauszufiltern, sicherlich nicht einfach. Ich nenne mal zwei Beispiele. Da wurde dann ein großes Medienbericht. Wir haben jetzt mehr Infizierte als damals bei SARS. Wir haben jetzt mehr Tote als damals bei SARS. Das sind Informationen, die für mich persönlich relativ wenig Stellenwert haben, um sie medial weit zu verbreiten. Da gibt es sicherlich noch genug andere, wo man drüber diskutieren kann, ob man das in der Öffentlichkeit so breit treten muss.
Und ansonsten, man kann sich informieren und bei bestimmten Punkten muss jeder auch für sich selbst entscheiden.
Natürlich. Wir sind immer noch Individuen und wir haben selber alles in der Hand, alles Mögliche, um unseren Beitrag dazu zu leisten, dass wir eben nicht krank werden oder wenn andere nicht anstecken.
Vielen Dank, dass Sie da waren.
Gerne.
Alles Gute.
Danke.
Eins gehört.